SWR 2 Forum.
Heute in unserer Reihe zu den 21. internationalen Schillertagen am Nationaltheater Mannheim das Thema. Zusammenarbeiten, lebst du noch oder schaltest du schon? Mein Name ist Sina Rosenkranz. Der Starke ist am mächtigsten allein, heißt es in Schillers Wilhelm Tell. Dagegen setzt die moderne Arbeitswelt auf die Kraft des Teams. Aber der massenhafte Rückzug ins Homeoffice hat Führung und Rollenmuster verändert. Wird das digitalisierte Team die Pandemie überdauern? Wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Und wer darf darüber entscheiden? Darum geht es in diesem SWR2-Forum. Mit dabei sind Dr. Josefine Hofmann. Sie forscht am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und leitet dort das Team Zusammenarbeit und Führung. Professor Dr. Bettina Kohlrausch. Sie ist Soziologin und Direktorin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und ich begrüße in der Runde Dr. Oliver Stettes, Arbeitsmarktexperte am Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Herr Stettes, viele Menschen sind nach einem Jahr Corona Homeoffice müde. Wie geht's Ihnen?
Also mir geht es soweit gut, weil ich vor Corona schon Homeoffice arbeiten konnte. Mein Team ist gefühlt sozusagen virtuell, weil die eine Hälfte in Berlin sitzt und die andere Hälfte in Köln. Aber was mir in der Tat fehlt, sind die persönlichen Kontakte, das Treffen auf Veranstaltungen, das Reisen nach Berlin zu dem Kollegen, die ich in der Tat seit einem Dreivierteljahr physisch nicht gesehen habe. Und ich hoffe, dass sich das jetzt im Sommer etwas ändern wird, wenn sich die Zeiten so ein bisschen normalisieren.
Wie war denn bei Ihnen das Gefühl, Frau Hofmann, das erste Mal wieder im Büro zu sein? Leben die Büropflanzen noch?
Unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Von Büro zu Büro ist es ziemlich schwankend. Teilweise haben die ein etwas trauriges Antlitz. Ich bin so etwa einmal die Woche zurzeit im Büro. Meistens ist es dort aber ziemlich leer. Es gibt so ein bis zwei Kollegen, die aus privaten Gründen lieber im Büro arbeiten. Wir sind ja auch noch gehalten, Distanz zu halten und das möglichst einzuschränken bis auf Weiteres. Und es ist noch ein bisschen spooky. Es ist eine Menge Beton in diesem Haus mit relativ wenig Menschen drin. Und ich beobachte mich schon dabei, mich so zu fragen, werden diese Parkplätze, diese Aufzüge und diese Treppen jemals wieder so voll werden wie vorher? Ich bin sehr gespannt.
Frau Kohlrausch, was haben Sie in den vergangenen Monaten im Homeoffice am meisten vermisst?
Was ich vermisst habe, war ehrlich gesagt Zeit, die ich alleine arbeiten konnte, weil ich Homeoffice in Kombination mit Homeschooling genießen durfte. Und das habe ich tatsächlich als starke Belastung empfunden.
Kann ich mir vorstellen, mir ging es ganz ähnlich. Die Infektionszahlen sinken, die Impfkampagne schreitet voran und die Bundesregierung hat schon klargemacht, die Homeoffice-Pflicht, die in der Corona-Krise angeordnet wurde, wird nicht fortgeführt. Sie läuft Ende Juni aus. In den Personalabteilungen der Unternehmen wird deshalb heiß diskutiert, wie machen wir jetzt weiter? Alle schnell zurück ins Büro oder möglichst viele weiter von zu Hause aus zugeschaltet? Was ist denn Ihre Prognose? Wird dieses Experiment wieder zurückgedreht?
Meine Prognose ist, dass wir nicht zu Vor-Corona-Zeiten zurückkehren. Wir wissen auch aus Befragung von Beschäftigten, dass sie sich wünschen, mehr als vorher im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben Beschäftigte befragt, da haben ganz wenige gesagt, sie wollen gar nicht im Homeoffice arbeiten. Einige wollen weniger als während der Krise und manche wollen sogar genauso viel wie während der Krise im Homeoffice arbeiten. Und da ja jetzt auch das sozusagen gelebte und eingeübte Praxis ist, glaube ich nicht, dass wir zu Vor-Corona-Homeoffice-Zahlen zurückkehren. Ich glaube aber auch nicht, dass wir auf dem Niveau bleiben. Mein Eindruck ist, dass es da immer noch auch ein großes Misstrauen gibt, ob die Beschäftigten wirklich genug arbeiten, wenn sie nicht im Betrieb sind, sodass ich davon ausgehe, die Zahlen gehen jetzt schon wieder hoch. Also die Zahlen derer, die im Büro arbeiten.
Also da würde Köln-Düsseldorf im ersten Teil gar nicht widersprechen wollen. In der Tat ist es so, dass das kommt sicherlich noch heute im Laufe der Sendung, aber in der Tat ist es so, dass auch selbst dort, wo man vor der Corona-Pandemie Vorbehalte gegen Homeoffice mobiles Arbeiten gehabt hat, da wird man vielerorts erlebt haben, die Vorbehalte haben sich aufgelöst oder man hat festgestellt, wie man mögliche Nachteile umgehen kann. Und da wird es sicherlich so sein, dass man in bestimmten Formen dann Homeoffice oder mobiles Arbeiten weiterleben wird. Dort, wo das eher sozusagen schlecht als recht funktioniert hat, da wird man dann wieder versuchen, zu den alten Routinen zurückzukehren, weil wir ein Experiment erlebt haben. Und vor dem Hintergrund würde ich auch sagen, wir werden mehr Homeoffice und mobiles Arbeiten erleben als vor Corona. Aber es wird deutlich weniger sein, als so manche und mancher heute noch glaubt.
Warum eigentlich, Herr Stettes? Was stört die Arbeitgeber denn noch am Zuhausearbeiten?
Naja, grundsätzlich war Homeoffice während der Corona-Zeit eine Notfallmaßnahme. Das heißt, die Unternehmen haben das mit den Beschäftigten gleichermaßen genutzt, um sozusagen das Infektionsrisiko zu reduzieren über Wegezeiten, aber auch über die Kontakte am Arbeitsplatz selber. Und das stand sozusagen ganz vorne auf der Agenda und bei der Abwägung, machen wir das nicht, jetzt unabhängig davon, dass es ja eine Pflicht seit einiger Zeit gibt. Und damit waren die Faktoren sozusagen in den Hintergrund gedrängt, die üblich eine Rolle spielen bei der Abwägung, ob und in welcher Form man Homeoffice einrichten möchte. Das sind Fragen der Eignung der Tätigkeit im engeren Sinne, ob Eignung der Personen, ob die Teams so funktionieren, ob man bei einer Art und Weise, wie man Homeoffice regelt, möglicherweise im Auge haben muss, dass es für die einen Teile der Belegschaft funktioniert, für die anderen nicht und dass man da versuchen muss, einen Weg zu finden, dass kein Neid aufkommt, dass das nicht als Privileg wahrgenommen wird. Und das sind alles Dinge, die zurückgedrängt worden sind. Auch, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht gesagt hat, na gut, wir nehmen im Kauf, dass wir nicht ganz so produktiv sind wie vor Corona, aber das ist immer noch besser als gar nichts. Und das kommt, wenn wir in eine neue Normalität hineinwachsen, kommt wieder zurück und das wird den Abwägeprozess entscheiden.
Ist das tatsächlich so, Frau Hofmann, dass wir weniger produktiv sind? Die Studien gehen ja da ein Stück weit auseinander.
Nee, wir sind es nicht. Also zumindest mal in der jetzigen Zeit haben wir da wiederholt befragt, sowohl Führungskräfte als Mitarbeitende selbst und haben wirklich durch die Bank gehört, dass es zum ganz großen Teil mindestens genauso produktiv war, wenn nicht sogar mehr. Ich würde sogar mich mal so weit versteigen dazu, dass ich sagen würde, in Teilen haben wir definitiv sogar eine Art von Arbeitsverdichtung erlebt, weil natürlich durch das Wegfallen von Dienstreisen etc. sehr viel Zeit eben auch wirklich konsequent am Stück quasi gearbeitet wird. Das ist vielleicht sogar ein Thema für die Zukunft. Wie können wir das ein bisschen wieder einpegeln lassen? Und ansonsten schließe ich mich schon auch der Prognose an. Wir reden von hybridem Arbeiten in Zukunft. Aus vielen Befragungen, auch innerhalb von Organisationen, kriegen wir einen sehr stabilen Wert von Beschäftigten, die sagen so, also wenn man mich fragen würde und ich könnte es selber festlegen, 2-3 Tage gern daheim, den Rest gerne wieder im Büro. Also so dieses berühmte halbe-halbe in etwa, das hat sich als unglaublich stabiler Wert so erwiesen. Und ich würde vielleicht auch noch eins sagen, es war eine Notfallmaßnahme zweifellos. Es ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es hatte einen klaren Grund. Man hat jetzt einiges auch an Vorurteilen bestätigt. Ich würde schon aber auch noch mal ganz sagen, wollen. Es war einfach auch damit ein sehr positiver Beitrag zur Krisenresilienz. Also ich kenne nicht wenige Unternehmen, die sagen, wir haben einfach weitergearbeitet und man muss jetzt morgen nicht an die nächste Pandemie glauben, aber keine Ahnung, Terroranschlag am Münchner Hauptbahnhof kann dann auch eine Menge Leute aus der Innenstadt daran hindern, zum Arbeiten zu kommen. Also ich finde, man müsste es auch mal mehr unter so einer Perspektive betrachten.
Laut Bundesarbeitsministerium hat im April fast jeder zweite Angestellte teilweise von zu Hause aus gearbeitet. Rund 40% gingen gar nicht mehr ins Büro. Und dabei hatten sich ja viele Arbeitgeber jahrelang gegen das Homeoffice gewehrt. Wie überrascht waren Sie denn, wie schnell und wie reibungslos vieles umgekrempelt wurde?
Also wenn ich mal anfange, wir nicht, weil wir arbeiten ja schon relativ lang da drin und es ist tatsächlich genau das, wie Sie sagen. Es hat erstaunlich gut funktioniert, das einfache Umstellen und also ich sage jetzt mal einfach eine Arbeitsfähigkeit herzustellen, wie sich dann natürlich auf eine mittlere bis lange Frist eher so Themen gestalten wie informelle Beziehungen, soziale Beziehungen. Hart diskutiert wird das Thema, kann man über die Leitung kreativ sein? Da glaube ich, warten wir auch ein Stück weit auch noch auf wirklich belastbarere Ergebnisse. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Einschätzungen und auch wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungen.
Im Zusammenhang mit mobilem Arbeiten wird das Thema Freiheit immer sehr stark thematisiert. Freiheit ist auch das große Thema in vielen der Schiller-Dramen. Wer hat denn von der Freiheit durch das Homeoffice profitiert, Frau Kuhlrausch?
Naja, ganz grundsätzlich muss man schon sagen, dass Homeoffice ein Privileg von höher qualifizierten und besser verdienen ist. Wir haben in allen Qualifikationsgruppen und auch in allen Gehaltsgruppen schon gesehen, dass während der Pandemie die Arbeit im Homeoffice zugenommen hat. Aber das sind deutlich, deutlich mehr Leute im Homeoffice, die eben viel verdienen oder die auch relativ hoch qualifiziert sind. Das heißt, diese Art von Freiheit steht natürlich nicht allen zur Verfügung. Und ich denke, sie kann mehr Leuten zur Verfügung stehen, als sie es gegenwärtig tut oder vor der Krise getan hat. Aber es wird immer so sein, dass für bestimmte Beschäftigungsgruppen einfach nicht geht. Und wenn wir über die Vorteile und die Freiheiten reden, die das Homeoffice mit sich bringt, dann ist das ja eine höhere Flexibilität und auch vielleicht eine höhere Arbeitszeitsouveränität mit allen Kehrseiten, über die wir vielleicht auch nochmal reden sollten. Und wenn wir wollen, dass diese Freiheiten allen zur Verfügung stehen, dann wird man neben der Frage, wer darf wie im Homeoffice arbeiten, schon auch nochmal darüber reden müssen, wie man das eigentlich für Beschäftigte organisieren könnte, die nicht im Homeoffice arbeiten. Das vielleicht auch zu der Neiddebatte. Also das Homeoffice kann nicht das einzige Instrument sein, um sowas zu gewährleisten.
Wie stark gefährdet dieser Graben, den Sie eben beschrieben haben, der sich da auftut in der Belegschaft, den Zusammenhalt im Team, aber auch in einem ganzen Unternehmen?
Ich kann dazu evidenzbasiert nichts sagen, aber vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung, dass es, glaube ich, einfach in der Krise natürlich so war, dass jeder, der zu Hause blieb oder jede, alle geschützt hat. Alle haben davon profitiert, wenn die U-Bahn weniger voll waren, wenn weniger Leute in den Aufzügen waren. Insofern war das ja ein Beitrag zur Gesundheit, von der am Ende des Tages dann alle profitiert haben. Ich glaube, wenn man dann zum Alltag zurückkehrt, ist es wichtig, dass der Betrieb als eine Ebene, in der man nach wie vor auch zusammenkommt, in der ein bestimmter Austausch stattfindet, nach wie vor da ist, ja, dass man das nicht aufgibt, dass das auch wichtig ist. Also das wurde eben ja schon gesagt, ideal wäre es, wenn bestimmte Tage im Homeoffice gearbeitet wird und andere eben nicht. Und ich glaube, dass eine Spaltung der Belegschaften dann nicht passieren wird, wenn eben auch für die anderen Teile sichergestellt ist, dass sie ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten können und auf die Bedürfnisse, die sie vielleicht sonst noch haben, sprich irgendwie Verantwortung für Kinder oder Eltern oder so, abstimmen können.
Wenn ich das ergänzen darf, wir haben ja vor Corona, wenn man sich mal in Beschäftigtenbefragungen, wenn man die analysiert und Angaben der Beschäftigten, ob sie sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen, ob sie sozusagen mit der Unterstützung aus dem Kollegenkreis, mit der Unterstützung von Führungskräften, der direkten oder dem direkten Vorgesetzten zufrieden sind und dergleichen mehr, da fanden wir eigentlich keine großen Unterschiede zwischen denjenigen, die beispielsweise jetzt im Homeoffice gearbeitet haben und denjenigen, die vor Ort stationär gearbeitet haben. Und da habe ich die große Hoffnung, dass uns das, wenn wir in einen Regelbetrieb nach Corona kommen, dass das dort wieder so sein wird, weil die Unternehmen zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam sicherlich die Lösungen suchen, wie und ob und in welcher Form Homeoffice oder mobiles Arbeiten für die spezifischen Anforderungen sich dann besonders eignet und welche Form da sozusagen angemessen ist. Und in der Tat ist es dann so, da würde ich Frau Kohlrausch auch zustimmen, dass es natürlich bei den Personengruppen, die möglicherweise aufgrund ihrer Tätigkeit keinen Zugang zu dieser Arbeitsform haben, dass auch da Unternehmen sich überlegen müssen, wie können wir die Arbeitsbedingungen so gestalten, dass auch die sich mitgenommen fühlen mit ihren Interessen und privaten Anforderungen.
Ich würde gerne noch einen vielleicht schon einen Punkt sagen. Also ich denke, dass natürlich diese Spaltungsdiskussion und diese Benachteiligungsdiskussion sicherlich schon aber auch noch mal ein Stück weit pandemiebedingt war. Ne? Also das ist so dieses Bild der Verkäuferin, die morgens reinfahren muss in öffentlichen Verkehrsmitteln, die sich einen Tag lang anhusten lassen muss von Kunden im direkten Personenkontakt. Also die sozusagen doppelt und dreifach quasi die Nachteile hat, während die Menschen im Homeoffice von all diesen Gefahren relativ frei sind. Also ich denke, das muss man dann auch natürlich ein bisschen differenzieren, wenn man die Situation danach sieht. Ansonsten haben wir diese Diskussion selbstverständlich schon vorher gehabt. Also gerade wenn man in Unternehmen reingeht, die halt produzierende wie dienstleistende Beschäftigte haben, wie es ja viele haben. Und klar gibt es da gewisse Unterschiede. Ich denke aber, dass man das schon auch fairerweise immer konzidieren muss. Tätigkeiten sind unterschiedlich digital, Tätigkeiten sind unterschiedlich personenbezogen oder eben produktionsbezogen, ortsgebunden damit. Und ich meine, es gibt auch andere Unterschiede durch andere Tätigkeitsszenarien. Also ein Vertriebler hat eine andere Freiheit und hat einen Dienstwagen, während der im Versicherungsinnendienst bestimmte Dinge nicht macht. Und selbstverständlich gibt es Flexibilisierungswünsche. Und ich glaube, Frau Kohlrausch hat das ja auch schon, finde ich, sehr richtig angemerkt. Also da muss man eben bei den ortsgebundenen Beschäftigungen sicherlich in Zukunft mehr auch nach Zeitflexibilitäten suchen. Und vielleicht noch ein abschließender Satz. Ich finde, man muss auch mal ein bisschen aufpassen, wenn von dieser Freiheit gesprochen wird. Die meisten Menschen arbeiten ja in einem Arbeitszusammenhang mit Kollegen. Und das heißt eben genau, dass man eben nicht nur nach seinen persönlichen Bedürfnissen Arbeit einteilt, ist mal von Arbeitszeitgesetzgebung etc. ganz abgesehen. Aber wenn ich weiß, dass 4 Kollegen auf meine Zuarbeit warten und wir hier zu 4. Projekt bearbeiten, dann bin ich sehr wohl auch gehalten, mich an denen zu orientieren und eben dann eine Menge Kompromisse zu machen in dieser Freiheit, was Erreichbarkeit und ähnliche Dinge angeht.
Wie schwierig ist es, diesen Teamgedanken, diese Zusammenarbeit auch über Videokonferenzen und andere digitale Tools aufrechtzuerhalten? Sind da Unternehmen vielleicht auch noch ein bisschen zu einfallslos?
Ach, ich finde, man kann da eine Menge machen. Also ich habe gerade heute Morgen in meinem eigenen Team eine super Sitzung gehabt. Es ist selbstverständlich nichts, was vom Himmel fällt. Also diese persönlichen Begegnungen, diese zufälligen Gespräche, dieses Wahrnehmen von ganz vielen Signalen, für die man nur einen kurzen Blick braucht, die muss man dann schon anders darstellen. Und da muss man sich sehr anstrengen, über unterschiedlichste Kommunikationskanäle eben trotzdem ein sehr dichtes Netz an Beziehungen und eben auch an Kontakten tatsächlich wahrzunehmen. Aber wir erleben da auch ganz tolle Beispiele. Unternehmen haben viel ausprobiert, sind teilweise sicherlich auch gescheitert. Aber ich fand das auch sehr faszinierend, weil man sich wirklich auch ein bisschen aus Alternativlosigkeit, man musste einfach jetzt Dinge anders machen und ausprobieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Geist ein Stück weit gut erhalten bleibt, auch über die Pandemie hinaus.
Also wenn ich da kurz ergänzen darf, wir haben auch die Beschäftigten ja befragt, wie es ihnen im Homeoffice so geht. Und da haben so bei allen Befragungen ungefähr 3/4 schon gesagt, dass Kommunikation über diese Medien den persönlichen Kontakt nicht ersetzen kann. Also das wird schon als Defizit erlebt, ist aber natürlich kein Argument gegen die Arbeit tageweise im Homeoffice. Nur ich denke, dass es für den Zusammenhalt im Team in dem Jahr noch mehr passiert als Arbeitsprozesse organisieren. Also da passiert ja informelles Lernen, sozialer Austausch, Netzwerke und last but not least auch Interessensvertretung. Und für all diese Dinge glaube ich schon, dass es gut ist, gelegentlich auch nochmal als Team persönlich zusammenzukommen. Das zumindest haben wir auch in unseren Daten gesehen, aber man kann es ja auch miteinander kombinieren. Und noch ein Satz zur Freiheit. Diese Freiheit hat natürlich auch eine Kehrseite. Also eben war schon die Rede von Arbeitsverdichtung. Wir wissen, dass im Homeoffice häufig länger gearbeitet wird. Das haben auch die Beschäftigten, die wir befragt haben, häufig gesagt, dass sie länger arbeiten im Homeoffice und dass sie das Gefühl haben, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen. Das heißt, die Freiheit, vielleicht flexibler zu sein, gerade in Bezug auf die Arbeitszeiten, hat einfach auch diese Kehrseite, dass nicht mehr ganz klar ist, wann hört eigentlich die Arbeit auf und fängt mein Privatleben, meine Freizeit an. Und das ist auf Dauer natürlich Stress und eine zusätzliche Belastung.
Da würde ich dann auch gerne einhaken, weil ich zum einen mal schon so ein bisschen mal so eine kleine Konfliktlinie aufzeigen möchte. Die wird gleich entstehen zum Frau Kohlrausch, weil natürlich für mich zum Beispiel eine in Anführungszeichen Kehrseite ist, es eigentlich eher eine andere Seite der Medaille. Zur Freiheit gehört die Verantwortung. Und das heißt auch, dort, wo ich mehr Spielräume habe, beispielsweise meine Arbeit selber zu planen, meine Arbeitszeit auch entsprechend selber zu planen, dass ich auch in der Verantwortung selber bin, darauf zu achten, zum Beispiel, dass bestimmte Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden. Das entbindet die Führungskraft nicht von ihrer Verantwortung, die sie allgemein trägt, aber da trage ich eindeutig mehr selber Verantwortung. Und da muss ich auch selber mal mehr sagen, so jetzt habe ich Feierabend oder ich muss für die Pause sorgen und dergleichen mehr. Und das gehört dazu. Das gehört dazu, ob eine Person geeignet ist. Und lassen Sie mich noch einen zweiten Punkt machen zu dem Thema Teams, ob die Teams sozusagen, wie sie das erlebt haben. Und das wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Es hängt sicherlich auch von der Konstellation ab, ob ein Team erfahren ist und ob dieses Team möglicherweise diese virtuellen Umgangsformen einfach als neue Formen der Zusammenarbeit erleben konnte, die man das so vorher nicht hatte. Und weil man sich gut kannte, funktionierte das gut. Wo sie aber möglicherweise ein Team haben, wo jemand neu hinzugekommen ist. Ich hatte zum Beispiel sozusagen einen neuen Mitarbeiter eingestellt, genau wo der erste Lockdown stattfand. Und das war im Grunde genommen eine sehr große Herausforderung für alle Seiten. Und ich bin froh, dass ich ein sehr erfahrenes, miteinander eng verbundenes Team hatte, die mir als Führungskraft zum Beispiel an der Stelle auch geholfen haben, den neuen Mitarbeiter in das Team einzufügen. Das gelingt aber nicht immer und das ist eine große Herausforderung, weil eben virtuelles, gerade wenn man sich nicht kennt oder wenn man sozusagen auf Personen zugeht, die man bislang noch nicht so gut kannte, Das ist im virtuellen Raum viel, viel schwerer, als wenn man im persönlichen Kontakt ist, wo man im Grunde genommen auch dann über Mimik und Gestik ganz viel mitbekommt in zum Beispiel Sitzungen.
Inwiefern kommen da auch auf die Führung neue Aufgaben zu? Durch das digitale Arbeiten verändern sich Hierarchien, Führung. Welche Herausforderungen kommen da noch auf die Chefinnen und Chefs zu?
Also wenn Sie mich fragen würden, ein Stück weit haben die auch lernen müssen abzugeben, weil schon auch, ich glaube, die Illusion vielleicht, alles im Griff zu haben, aus einer eher präsenzorientierten Arbeitskultur kommt, ich glaube, die mussten die relativ schnell aufgeben. Und dann ist jetzt genau die spannende Frage, was heißt es? Muss man mehr mit Selbstverantwortung und mit Teamverantwortung arbeiten, genau wie es Herr Stettes ja gerade richtig gesagt hat? Also es ist die Aufgabe aller, für ein dichtes kommunikatives Netz sozusagen zu sorgen. Und das finde ich unter anderem auch, also wir haben gerade eine ganz aktuelle Studie gemacht, die ist noch gar nicht publiziert, kommt in den nächsten Tagen raus, fand ich super spannend. Wir haben am Schluss gefragt, was sind denn die wichtigsten Kompetenzen von Führungskräften in dieser hybriden Arbeitswelt der Zukunft? Und wir haben Personalfachleute befragt und die durften das ein bisschen ranken und auf Platz 1 war Kommunikationsfähigkeit über alle Kanäle und das zweite war Vertrauen schenken und Vertrauen erhalten. Fand ich hochspannend. Auf Platz 10 stand Fachwissen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also vor allem das kommunikative, vernetzende, aber auch orientierende Element ist, glaube ich, in Zukunft in solchen Arbeitskontexten noch mal deutlich wichtiger, als es wahrscheinlich eh schon immer war.
Also ich glaube schon, dass das natürlich stimmt, dass man neue Kompetenzen braucht, auch um sich selber zu schützen, um Entgrenzung vorzubeugen. Da geht es sicherlich um Qualifizierung. Aber ich finde es dann doch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Arbeitsverhältnisse Machtverhältnisse sind, in der das Machtgefälle häufig besteht. Und ich schon glaube, dass die Frage, wie erreichbar bin ich für meinen Chef, jetzt nicht nur eine unilaterale Entscheidung der Beschäftigten ist, sondern natürlich auch was mit Druck, der unter Umständen ausgeübt wird, erreichbar zu sein, zu tun hat. Und das heißt, dass wenn mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, es auch neue Regelungsbedarfe gibt und dass dieser Schutz und diese Regeln auch in irgendeiner Art und Weise festgeschrieben werden müssen. Das eine ist natürlich die Frage der Arbeitszeiten, der Erfassung und Sicherstellung von Arbeitszeiten. Das andere ist auch Fragen von Datensicherheit und all diese Dinge, ja, über die wir im Moment noch gar nicht gesprochen haben. Also welche Form von Arbeitskontrolle mache ich? Also es sind ja nicht nur Leute, die wie ich im Homeoffice arbeiten oder mobil arbeiten. Es gibt ja teilweise auch, wenn Leute zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Dinge ausliefern oder so, dann Form von Tracking und so weiter. Auch das ist mobile Arbeit. Und da muss man schon darüber reden, wie kann man Beschäftigte davor schützen. Und ich glaube, dass diese ganze Form, dass Arbeit eben nicht mehr nur an einem definierten Arbeitsort im Büro erledigt wird, schon neue Schutzbedarfe offenlegt. Und das wird man auch gesetzlich festschreiben müssen.
Sie haben vorhin immer wieder das Thema Bindung angesprochen, Bindung zum Unternehmen. Welche Auswirkungen hat es tatsächlich auf die Identifikation mit einem Unternehmen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seltener ins Büro kommen?
Das hängt sicherlich erstmal davon ab, welche Bindung ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber, meiner jetzigen Arbeitgeberin empfinde. Ob ich ein eher rein professionelles Verhältnis und Verständnis davon habe oder ob ich sage, das ist ein Ort, da gehe ich gerne hin, weil da ist ein soziales Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Der Kolleginnen- und Kollegenkreis ist sozusagen, mit dem komme ich gut aus, da fühle ich mich wohl. Das sind schon mal zwei unterschiedliche Voraussetzungen. Und dann hängt es, wie gesagt, stark davon ab, ob ich zum Beispiel eine Bindung aufbauen kann, ob es mir möglich ist, sozusagen Kontakte in einem Betrieb zu Kolleginnen und Kollegen aufzubauen. Und das war natürlich jetzt im vergangenen Jahr bei denjenigen, die beispielsweise in einem Unternehmen neu eingestiegen sind, war das erschwert. Und das heißt, bei diesen werden die virtuellen Formate sicherlich vieles bewirkt haben und es den Leuten auch das Gefühl gegeben haben, Mensch, man kümmert sich um mich, aber das konnte sicherlich das Reale, den realen Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen nicht ersetzen. Und das ist etwas, worauf sicherlich viele dann wieder setzen. Und dann kann eben auch sozusagen ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, wo man sagt, wir sind Teil eines Betriebes, dessen Grundlage nicht nur ein professioneller Arbeitsvertrag ist, wo ich dann meine Aufgaben verrichte, die man mir gibt und dann ist gut. Wenn das jemand so sieht, ist das völlig in Ordnung. Aber diejenigen, die sagen, Mensch, das soll auch ein Teil meines Lebensumfeldes sein, weil ich verbringe so viel Zeit auf der Arbeit und das sehe ich als Entwicklungsmöglichkeit an, die werden genau darauf achten, dass das wieder in Zukunft mehr erlebt werden kann. Und das wird auch ein Teil des Abwägungsprozesses sein, der jetzt in den Betrieben stattfindet, für die Fragestellung, wie und in welcher Form soll denn mobiles Arbeiten in Zukunft bei uns eingerichtet werden.
Das heißt, das Büro ist möglicherweise kein Auslaufmodell, sondern ein Mitarbeiterbindungsmodell, wo man eine Firma riechen, spüren kann?
Na, ich würde Unternehmen immer davor warnen, beispielsweise das Homeoffice oder mobiles Arbeiten als Gelegenheit zu nutzen, zum Beispiel Büroräume einzusparen und damit möglicherweise die Mietkosten zu senken. Also sozusagen das als Antrieb zu benutzen, sondern zunächst einmal für sich die Frage zu stellen, ist das eine Arbeitsform, mit der ich möglicherweise die Arbeiten genauso gut erledigen kann wie zuvor und gleichzeitig mich viel attraktiver als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber aufzustellen gegenüber denjenigen, die diese Flexibilisierungswünsche haben, weil dann habe ich die große Hoffnung, dass die sagen, Mensch, das ist ein tolles Unternehmen, das bietet mir hier viele Möglichkeiten an, in denen ich mich nicht nur sozusagen beruflich fortentwickeln kann, sondern die nehmen auch noch Rücksicht auf meine persönlichen Belange. Und dann habe ich natürlich einen viel größeren Anreiz, mein Engagement und meine Kompetenzen sozusagen auch für dieses Unternehmen einzubringen. Und das sind die Überlegungen, die Unternehmen haben sollten bei der Fragestellung, wie gestalte ich dann auch das Arbeitsumfeld, auch sozusagen nicht nur im häuslichen Bereich, in Anführungszeichen, sondern gerade auch vor Ort, weil Leute, die sich wohlfühlen am Arbeitsplatz, da sind die Aussichten am besten, dass sie entsprechend produktiv tätig werden.
Also ich kann das nur unterstreichen. Ich denke, zu sagen, die Hälfte der Leute ist nicht mehr da, also mieten wir mal eben die Hälfte ab und das ist ja super. Das würden wir auch immer sagen, das ist sicherlich viel zu kurz gesprungen und ganz sicherlich nicht im Sinne auch einer guten Bindung. Was wir aber schon sehen auf eine lange Frist ist, dass wir die Bürofläche vor allem auch anders nutzen werden, dass es vielleicht nicht mehr so der Ort ist, wo die ganzen Einzelbüros oder Einzelarbeitsplätze nebeneinander stehen, in welcher Bürokonfiguration auch immer, sondern dass es zumindest zum größeren Teil eben deutlich mehr mit Begegnungen, mit Kommunikation, mit Besprechungen, Projekträumlichkeiten und Ähnlichem zu tun hat. Weil das wissen wir auch aus vielen eigenen Studien. Die Leute wollen dahin, um sich als Teil auch eines Ganzen unter anderem zu fühlen. Und auch gerade dieser Stolz, ich gehöre hier dazu, das ist ein schönes Gebäude. Das hat ja auch definitiv einen Bindungscharakter. Also wir glauben, es wird sich stark verschieben. Aber es jetzt rein als Rechenexempel zu benutzen, wäre, glaube ich, deutlich zu kurz gesprungen.
Kann ich mich nur anschließen. Also eine Sache, die wir ja schon vor der Pandemie über das Homeoffice wussten, ist, dass es vor allen Dingen dann gut funktioniert, A, wenn es Regeln gibt und B, wenn es freiwillig ist. Und wenn man anfängt, das Homeoffice als Einsparmöglichkeit von Bürofläche zu verstehen, dann ist ja genau das der Fall, dann ist es nicht mehr freiwillig. Und dann ist es eher kontraproduktiv. Neben der Frage der Nachhaltigkeit ist es natürlich auch so, dass es möglicherweise auch nochmal Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert, wenn man nicht die ganze Zeit, also 5 Tage die Woche im Büro sein muss. Also nicht nur wegen einer höheren Flexibilität, um sich dann um Kinder kümmern zu können, sondern vielleicht auch, weil es dann möglich ist, dass Paare beide ihre beruflichen Ziele verwirklichen können, weil sie nicht mehr so gebunden sind an einen Arbeitsort. Also dieses Gebundensein an einen Arbeitsort ist ja auch ein Grund, warum meistens sind es dann ja die Frauen in dem Moment, in dem zumindest Kinder ins Spiel kommen, dann doch ein Partner, eine Partnerin, die eigenen beruflichen Ziele unter Umständen den Zielen der oder des anderen unterordnen muss. Und auch hier sehe ich durchaus Möglichkeiten, vielleicht Paaren damit zu ermöglichen, beide ihre beruflichen Ziele zu verwirklichen. Also es gibt sicherlich viele positive Effekte des Homeoffice auch außerhalb jetzt ganz konkret der Arbeitsorganisation für die Menschen. Aber es braucht eben ein paar gute Rahmenbedingungen dafür.
Sie hören das SWR2-Forum im Rahmen der 21. Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim. Wir sprechen über das Thema Zusammenarbeiten. Lebst du noch oder schaltest du schon? Mit der Soziologin Bettina Kohlrausch, mit der Fraunhofer-Expertin für mobiles Arbeiten Josephine Hofmann und mit Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wo Arbeit ins Private verlagert wird, wo Dienstreisen nicht mehr oder seltener stattfinden, gibt es auch weniger Durchmischung der Gesellschaft. Kein Aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlicher Herkunft mit verschiedenen Prägungen. Welche Folgen kann das haben, wenn wir aus dem Homeoffice heraus nur noch mit unseresgleichen kommunizieren?
Muss das denn so sein? Also ich würde mal ganz frech mir erlauben, Frau Rosenkranz zu sagen, ist das denn so? Also ich meine, ist das nicht auch umgekehrt genauso eine Chance, viel einfacher mit Menschen anderer Firmen oder Menschen an anderen Standorten, Kollegen vielleicht sogar, wenn man in einem internationaleren Konzern zum Beispiel arbeitet, viel schneller und unkomplizierter mit denen ins Gespräch oder in die Zusammenarbeit zu kommen? Also ich würde mal ganz frech sein und sagen, ist das überhaupt so?
Ja, diese zufälligen Begegnungen in der Teeküche, die finden womöglich nicht mehr so stark statt.
Dieses Risiko besteht durchaus, aber das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, welche Einstellung die Menschen haben. Also sie können auch sozusagen alle in Präsenz haben und man kann sich gegenseitig schön ignorieren oder aufgrund von Statusdünkel sozusagen in der Vorstellung anheimfallen nach dem Motto, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Und sie können dann im virtuellen Raum eben das möglicherweise Menschen haben, die sagen, ich bin da total offen neuen Personen gegenüber, neuen Menschen gegenüber, egal woher die kommen und welchen Hintergrund die haben. Aber natürlich ist es so, wenn ich zum Beispiel morgens in das Institut der Deutschen Wirtschaft komme, dann sehe ich jemanden in der Pförtnerloge sitzen. Und das ist eine Person, die begrüßt man freundlich. Das ist eine Person, mit der wechselt man das ein oder andere Wort, möglicherweise auch nach dem Wochenende. Und das ist eine Begegnung, die einer Person, die möglicherweise eine Tätigkeit wahrnimmt, vielleicht auch im Fremdeinsatz für das Haus, dass sie sagt, Mensch, ich fühle mich wahrgenommen als Mensch. Und das ist natürlich grundsätzlich so, wenn das verschwinden würde, weil wir im virtuellen Raum uns nur bewegen, dann finden solche Begegnungen nicht mehr statt. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir sozusagen in eine Zukunft hineinwachsen werden, wo wir nicht ausschließlich im virtuellen Raum unterwegs sind und wo diese Begegnungen weiter stattfinden werden. Von daher, ja, das Risiko kann bestehen, aber ich bin da ähnlich wie Frau Hoffmann doch optimistisch, dass das jetzt nicht so als Bedrohungsszenario sich realisieren wird, wie das vielleicht die eine oder andere Person an die Wand malt.
Die Konzerne in Deutschland, die experimentieren momentan sehr viel. Die BASF zum Beispiel testet sogenannte Satellitenbüros momentan. Mhm. Wer bisher regelmäßig in die Zentrale gependelt ist, soll in Zukunft in Coworking-Büros arbeiten dürfen, die näher dran sind am Wohnort und täglich rund um die Uhr geöffnet sind. Und auch auf dem Land boomen Coworking-Spaces. Ist das die Zukunft? Geht da die Reise hin?
Also ich finde das ein spannendes Modell und ich glaube, man sieht ja, ne, dass es genau diese, ich sage jetzt mal schon, geografischen Verschiebungen geben kann. Es ist deutlich lukrativer, im Speckgürtel zu wohnen, wenn man nur noch zweimal die Woche reinfahren muss. Also verlagert man sowieso mal seinen Lebensmittelpunkt und hat vielleicht dann in Kombination mit so einem Coworking Space auf einmal mit lokalen Bevölkerungsschichten und Leuten einen Kontakt, der sehr relevant und sehr interessant sein kann. Oder dass tatsächlich dieses Ausnutzen dieser alten Idee eigentlich von Coworking Spaces, die ja ursprünglich mal angetreten sind, viele Solo-Selbstständige unter ein Dach zu bringen und einfach gemeinsame Arbeitsmöglichkeiten anzubieten, aber natürlich auch Begegnung und Kreativität auf diese Art zu fördern. Ich finde, das sind ganz interessante Modelle, die ja auch vielleicht sogar eine strukturpolitische Dimension mal irgendwann haben können, auf die Frage hin, wo können wir denn in Zukunft auch einfach qualifizierte Arbeitsplätze ansiedeln? Also das finde ich, ich weiß nicht, wie belastbar das tatsächlich schon ist. Ich kenne so Einzelmeldungen von Immobilienmaklern, die sagen, auf einmal werden die Häuser im Speckgürtel total teuer, weil die Leute rausziehen wollen. Also das sind vielleicht zu früh Indikatoren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich mittel- bis langfristig ganz interessante Verschiebungen geben wird.
Also ich bin da irgendwie gespalten, muss ich sagen. Einerseits finde ich das schon nachvollziehbar, dass es eine Entlastung ist, wenn man nicht mehr so weit pendeln muss. Ich habe ja eben auch gesagt, dass es unter Umständen zum Beispiel Vereinbarkeitsproblematiken erleichtert. Auf der anderen Seite finde ich so diese Zergliederung, auch die räumliche Zergliederung, das würde ich mal mit einem auch sehr jetzt ein bisschen soziologischen Wort beschreiben, Entbetrieblichung von Arbeit. Und das finde ich schwierig, weil der Betrieb ja als Einheit, als organisationale Einheit auch von Arbeit erscheint mir schon nach wie vor wichtig. Alle Regelungen, die wir für Arbeit geschaffen haben oder sehr viele sind letztlich über den Betrieb organisiert, ja, Weiterbildung, Qualifizierung, Arbeitsschutz und so weiter und so weiter. Und die Frage ist dann, wo siedelt man das an? Also wenn Menschen gar nicht mehr als Einheit irgendwie noch an einem Ort zumindest gelegentlich zusammenkommen. Und deshalb finde ich es dann auch wirklich wichtig, dass sowas tatsächlich mitbestimmt passiert, dass da dann also wirklich auch Regelungen geschaffen werden, wie sowas passiert und was das auch heißt, also für die Entwicklung des Betriebes, für Fragen von Interessensvertretung und Rechten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen.
Auffällig ist, dass laut Umfragen vor allem bei 20- bis 30-Jährigen der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeitmodellen besonders groß ist. In der Altersgruppe geben fast 90% an, dass sie einen Teil der Arbeitszeit gerne aus dem Homeoffice erledigen wollen. Vor dem Hintergrund die Frage und anschließend an Ihre Aussage, Frau Kuhlrausch, erwarten junge Menschen eigentlich überhaupt noch ein eigenes Büro in der Firma?
Sie haben jetzt zwei Sachen, Sie haben Arbeitszeit gesprochen, aber eigentlich geht es ja erstmal nur um Arbeitsort. Und wir haben auch gesehen, dass in dieser jüngeren Gruppe übrigens als einzige Altersgruppe mehr Frauen als Männer während der Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben. Und unsere Erklärung dafür ist, dass wirklich diese Herausforderung der Vereinbarkeit, dass das damit was zu tun hat. Und da bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich denke, es kann ja irgendwie nicht sein, dass das Homeoffice jetzt ein Instrument ist, um Kinderbetreuung zu gewährleisten. Das muss irgendwie gesellschaftlich nochmal anders organisiert werden, sodass ich mir nicht so sicher bin, woher jetzt dieser Wunsch kommt. Das kann natürlich auch an dieser wahnsinnigen Belastung in der Altersphase liegen, dass man häufig kleine Kinder zu Hause hat und gleichzeitig arbeiten muss, weil diese Entgrenzungsproblematik ist natürlich auch für Menschen mit Kindern besonders stark ausgeprägt.
Also wir haben es ein bisschen anders wahrgenommen tatsächlich. Also wir fragen ja auch oft innerhalb von Betrieben und von Unternehmen auch nach Altersgruppen getrennt. Und da ist so unsere Wahrnehmung ein bisschen, also die ganz Jungen, die sind natürlich schon so, dass die es voraussetzen, dass es die Möglichkeit gibt. Das ist sozusagen selbstverständlich und Teil des Einstellungsgespräches. Wenn man die aber fragt, was hat dir in den letzten Monaten besonders gefehlt oder etc., dann sagen die es durchaus, nee, ich will schon bei meinen Kollegen sein und ich brauche auch eine enge Rückkoppelung. Und die brauchen ja auch schon eine bestimmte Form von Führung und erstmal reinkommen und die Kollegen kennenlernen. Also die Familiensituation, glaube ich, verändert dann wahrscheinlich wieder was. Klar, da hat man dann definitiv dieses Vereinbarkeitsthema. Aber ansonsten erleben wir tatsächlich auch einen Flexibilisierungswunsch jetzt gar nicht so differenziert generell über die Altersgruppen hinweg. Die Motive ändern sich unserer Erfahrung nach. Also unterschiedlich ist für mich so ein bisschen in der Wahrnehmung der Grad der Selbstverständlichkeit, mit der danach gefragt wird und wie, dass das sowieso klar ist. Das ist aber nicht immer unbedingt gleichzusetzen mit der tatsächlichen Inanspruchnahme. Und da werden so Bilder gezeichnet, diese jungen, hippen Leute, denen irgendwie gar nichts wichtig ist und ach was und kein sicherer Arbeitsvertrag und was da noch so alles oft so in diese Bilder rein montiert wird. Und in Wahrheit ist das auch zumindest mal auch eine sehr differenzierte Gruppe, wo auch ganz viel gerade heutzutage um Sicherheit, um Bindung, um Zugehörigkeit geht.
Ich würde das Rad von Frau Hofmann noch ein bisschen weiter drehen, wenn ich darf, dass ich sozusagen personalverantwortlichen Führungskräften empfehlen würde, jetzt nicht diesem, sagen wir mal, Bild zum Opfer zu fallen. Es sind nur die Jungen, die das wünschen. Und die etwas Älteren haben da keinen Wunsch nach, sondern man sollte sich als Führungskraft, als Unternehmen immer bewusst sein, da sind Menschen auf der Gegenseite, die in dem Unternehmen tätig sind. Die haben ihre Wünsche und Bedürfnisse und ich sollte mir dieser Wünsche und Bedürfnisse bewusst sein. Selbst dann, wenn ich dann am Ende des Tages zum Schluss komme, dass ich ihnen nicht mit einer entsprechenden Gestaltung von Arbeit entgegenkommen kann. Aber sich zumindest damit auseinanderzusetzen und das ist dann in der Tat altersunabhängig oder unabhängig davon, wie lange die Leute schon bei mir im Betrieb tätig sind.
Ich glaube, in einem Punkt sind sich in dieser Diskussion soweit alle einig. Vermutlich wird ein Mix aus Präsenzzeit in der Firma und Homeoffice die Zukunft in den meisten Unternehmen sein. Aber ist diese hybride Lösung nicht auch die anstrengendste Form für alle Beteiligten, weil wir neue Spielregeln, neue Grenzen brauchen, die wir momentan oft noch nicht haben?
Unbedingt. Also ich kann Ihnen aus vollem Herzen zustimmen. Es klingt auf den ersten Blick ganz einfach. Das ist das Beste beider Welten und wir kombinieren das jetzt mal in der tatsächlichen Ausführung. Und das fängt an bei Ausstattung von Arbeitsplätzen über die adäquate Moderation hybrider Meetings bis hin zu Einarbeitungskonzepten ist es dann nochmal deutlich anspruchsvoller, wirklich diese größere Bandbreite auch wirklich verantwortungsvoll zu managen und hier neue Routinen zu finden und auch neue Abwägungen, was wie in Zukunft tatsächlich gemacht wird. Und das sehen wir auch mit als eine ganz große Aufgabe. Aber ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Also auch das, glaube ich, ist ziemlich klar. Aber es ist jedenfalls nichts, was man jetzt mal eben schnell irgendwie realisieren kann. Da braucht man, glaube ich, sehr bewusste Gestaltung.
Frau Kohlrausch, auch Sie haben immer wieder die mangelnden Regeln angesprochen. Was sollte denn da Ihrer Meinung nach ganz oben auf der Agenda stehen?
Ich halte es schon für richtig und sinnvoll, ein Recht auf Homeoffice zu gewährleisten. Was ja nicht bedeutet, dass jeder, der dann ins Homeoffice möchte, im Homeoffice arbeiten darf. Es ist erstmal so, dass es dann eine einheitliche Regelung gibt und dass aber Beschäftigte ein Recht darauf haben, ins Homeoffice zu gehen, wenn es mit bestimmten betrieblichen Voraussetzungen vereinbar ist und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin begründen muss, wenn es das abgelehnt wird. Was ja nach wie vor der Fall sein kann, dass das nicht funktioniert. Und dann, glaube ich, braucht es Regelungen zum Beispiel für die Arbeitszeiten. Es braucht Regelungen für den Arbeitsschutz. Die Frage, also wie startet man das Homeoffice aus? Es braucht sicher Regelungen für den Datenschutz, um nur einige zu nennen. Und darüber wird man reden müssen. Ich denke auch, es birgt Chancen und wir sind auf dem Weg. Und ich halte es auch für richtig, ihn weiterzugehen, aber nicht völlig dereguliert, weil es dann schon die ganzen negativen Seiten, insbesondere die Entgrenzung und die sehr langen Arbeitszeiten zunehmen werden.
Also es wird Sie jetzt nicht verwundern, dass ich ein bisschen Frau Kohlrausch.
Ich warte darauf.
Sie haben ja den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Genau. Der Rechtsanspruch hat eigentlich das große Problem, dass er viele Fragestellungen aufwirft, die dadurch erst entstehen. Also was passiert denn zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dem Ansinnen sozusagen ablehnt und man landet vor Gericht? Sollen dann Arbeitsgerichte darüber befinden, ob Arbeitsprozesse sich gut organisieren lassen im Team virtuell? Was passiert denn dann mit der Frage der Ausstattung, die normalerweise Sache des Arbeitgebers ist? Wenn es ein Telearbeitsplatz ist, ist das klar geregelt. Wie sieht es dann in einem solchen Fall aus? Und das gilt dann genauso für die Frage, wer ist dann für die Einhaltung der Arbeitsschutzregelung verantwortlich? Das wirft ein paar Fragen auf. Und es ist ja nicht so, und da würde ich Frau Kohlrausch sofort recht geben, mobiles Arbeiten braucht Regeln. Also es braucht klare Regeln, was die Kontaktanbahnung angeht, die Erreichbarkeit angeht, des Kommunikationsverhaltens, dass gar nicht sozusagen dieser Eindruck entsteht, ich muss ständig erreichbar sein. Da ist es sozusagen Führungsverantwortung, das entsprechend auch zu realisieren. Aber am Ende des Tages hängt es eben auch von den Personen selber ab, die ins Homeoffice, die mobil arbeiten wollen, dass sie sich bewusst sind, dass dieses Mehr an Freiheit, was wir eben schon hatten, dass das eben auch bedeutet mehr an Eigenverantwortung. Und das kann man ihnen nicht abnehmen.
Es ist natürlich immer so, dass Rechte in gewisser Weise oder Regelungsbedarfe dann eben auch unter Umständen arbeitsrechtlich sichergestellt werden müssen. Das ist aber bei allen Sachen so. Es wäre natürlich ganz grundsätzlich weniger Aufwand, wenn man keinen Arbeitsschutz hätte für Beschäftigte. Aber das will ja niemand hier. Das würde ich auch niemandem unterstellen. Und wenn man das zum Beispiel über Betriebsräte auch gut in den Betrieben regelt, glaube ich, dass man das auch vergleichsweise konfliktfrei machen kann. Aber diesen Schutz für Beschäftigte braucht es, glaube ich, schon auch, um auf Augenhöhe verhandeln zu können.
Studien sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beschäftigten am motiviertesten und zufriedensten sind, die ungefähr wissen, wie sie sich in Zukunft organisieren können. Also Angestellte von Firmen, die neue Arbeitsmodelle nicht nur andeuten, sondern auch schon konkretisiert haben und sie auch umsetzen. Ist das die große Aufgabe für die Firmen in den nächsten Wochen und Monaten, Klarheit schaffen, oder ist da tatsächlich der Gesetzgeber gefragt?
Also ich würde immer sagen, lernen aus dem, was man die letzten 16 Monate erfahren hat, systematisch auswerten und dann gemeinsam mit den Beschäftigten, mit den Führungskräften, mit der Unternehmensleitung überlegen, und wie wollen wir in Zukunft Arbeitsort, da wo es noch nicht durch Gesetz schon vorgegeben ist, Arbeitszeitlagen, Arbeitszeiterfassungen, aber eben auch vielleicht die Frage der Arbeitsumgebung wirklich zukunftsorientiert gestalten. Und wir raten da sehr dazu, das wirklich als eine Chance zu sehen, wirklich viele gemachte Erfahrungen und auch viel Engagement der Beschäftigten wirklich positiv zu nutzen und dabei auch so Themen wie eben zum Beispiel jetzt Nachhaltigkeit und bessere Vereinbarkeit bei dennoch gleichbleibender guter Produktivität jetzt auch wirklich, ich sage jetzt mal, nach vorne zu nutzen und hier wirklich vielleicht auch zwei Schritte zu gehen von der Zielvision her, um jetzt nicht nur darüber nachzudenken, wie hole ich jetzt möglichst schnell alle wieder zurück. Das fänden wir sehr schade, wenn man diese Chance, diese Gestaltungschance wirklich verpassen würde. Und die Bereitschaft des Mitmachens und des Mitgestaltens ist ja auch gerade jetzt durch die Erfahrung der letzten Monate sehr groß.
Also ich denke, das kann ich nur unterstützen. Nicht jeder und jede wollte an dem Experiment teilnehmen. Alle mussten es jetzt. Und in der Tat, man kann es jetzt als Chance sehen. Was war denn wirklich gut? Und Krisen haben ja manchmal auch das Gute, dass sie zusammenschweißen. Und sozusagen das Bewältigen der Krise als gemeinsames Erlebnis kann dann auch wieder dazu beitragen, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen oder zu stärken, was vielleicht vorher schon nicht mehr so gut war.
Also ich glaube auch, dass das gemeinsame Lernen übers Homeoffice auf betrieblicher Ebene ganz wichtig ist. Wir haben auch gesehen, dass da, wo das schon passiert ist und das auch dann in Form von Betriebsvereinbarungen zum Beispiel festgehalten worden ist, dass es da gut funktioniert. Und den Weg weiterzugehen, da eben auch diese betriebliche Ebene als Ebene des Lernens zu stärken und zu sehen, das halte ich für ganz wichtig und würde mir auch wünschen, dass wir jetzt die Chance nutzen, diesen Weg weiterzugehen im Interesse der Beschäftigten, die dann eben auch produktiver sind.
Herr Stettes, was ist Ihre Prognose? Welche Zukunft hat das Büro?
Wir werden weiterhin ins Büro kommen, vielleicht je nachdem, wie die einzelnen Personen sind, in unterschiedlicher Art und Weise und anders als früher. Aber das Büro hat genauso seinen Platz, wie auch das Homeoffice jetzt seinen Platz hat.
Was hat die Pandemie bei der Frage verändert, wie wir arbeiten, Frau Hofmann? Sind wir womöglich in einer größeren Umbruchsphase, als wir momentan noch ahnen?
Ja, ich glaube, die ganz langfristigen wirklich auch Veränderungen, was zum Beispiel auch die Frage ist, wo kann man wohnen, um irgendwo formal angestellt zu sein? Ich glaube, es hat auch nochmal einen Beitrag geleistet zur Frage auch internationaler Arbeitsteilung, auch vielleicht auch nicht immer nur ganz positiv für eine deutsche Arbeitsmarktbilanz, gab ganz lange Sicht. Aber ich glaube, ja, wir haben wirklich schon einen richtigen Veränderungsschub erlebt, weil diese Frage, wo arbeiten wir, da haben wir uns, glaube ich, deutlich gelöst. Und damit tun sich ganz neue Optionen schon auf.
Das war das SWR2-Forum im Rahmen der 21. Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim zum Thema Zusammenarbeiten. Lebst du noch oder schaltest du schon? Mit der Homeoffice-Expertin Dr. Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, der Soziologin Professor Dr. Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung und mit Dr. Oliver Stettes, Arbeitsmarktexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sina Rosenkranz.